herzlich willkommen zu Optimize, dein neuer Lieblingsgesundheitspodcast mit mir, Alina. Ich bin Medizinstudentin, habe selbst eine Geschichte mit Angststörung, Depression, hohem Cortisolspiegel hinter mir. Ich habe meine eigene Firma aufgebaut und bin durch Therapie aus dieser ganzen schweren Zeit rausgekommen. Ich habe mein Leben komplett umgekrempelt und bin jetzt glücklicher als je zuvor. Und deswegen teile ich meine besten Tipps jede Woche mit dir und hoffe, dass du hier deinen neuen Safe Space findest in diesem Podcast. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Optimize. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in die neue Woche gestartet. Ihr hattet eine tolle Woche oder ihr bringt die Woche gerade zu Ende. Ich freue mich total, dass wir heute ein Thema adressieren, was ihr in der Beschreibung schon gelesen habt, was mich sehr belastet und auch schon für eine sehr, sehr lange Zeit belastet hat. Und ich weiß, dass euch das immer sehr interessiert und deswegen werden wir heute darüber reden, und zwar meine Angststörung. Bevor wir aber ins Thema einstarten, möchte ich nochmal gerne eine kleine Entschuldigung loswerden, weil super viele von euch geflaggt hatten, dass bei den Podcast-Folgen bei den letzten paar Worte abgeschnitten waren oder ja, das teilweise nicht so rund war. Und deswegen wollte ich da einfach nochmal Entschuldigung sagen. Ich habe gerade super viel umgestellt intern. Ihr müsst euch das so vorstellen. Beim Podcast ist es so, man lädt den Podcast quasi hoch über eine Plattform. Und diese Plattform bietet einem eben verschiedene Möglichkeiten, dass man gucken kann, okay, wie viele Hörer hat man, woher kommen die Leute. Aber man hat zum Beispiel auch die Möglichkeiten, dort zu kooperieren. Und dadurch, dass ich jetzt eine neue Unterstützung für den Podcast habe, also einerseits einen neuen Cutter, aber auch jemand, der mich podcastseitig ein bisschen berät, was so die Themen angeht, habe ich den Podcast-Hoster, also quasi die Plattform, bei der ich hochlade, gewechselt. Und das hat so ein paar kleine Problemchen bereitet und deswegen hoffe ich, dass es ab sofort besser wird. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, ob dieses Mal irgendwelche Wackler, Stoppler etc. dabei waren oder ob alles rund gelaufen ist. Ja, ich drücke mal die Daumen, dass alles rund läuft und würde sagen, wir starten direkt ins Thema rein. Folgt auch gerne dem Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das würde mir sehr, sehr viel weiter helfen und sehr viel bedeuten. Und schaut auch gerne mal bei Instagram vorbei. Wir haben ja sowohl mit dem Podcast, also mit Optimize Podcast, als auch bei meinem Account alina.walbrun Instagram-Account, wo ihr einfach immer Tipps, Tricks, tägliche Inspirationen findet, auch auf TikTok, auch mit meiner Brand Longevity. Und da könnt ihr übrigens, Werbung an dieser Stelle, habe ich jetzt einen neuen Code, immer 15% sparen mit dem Code Alina, alles groß, alles zusammen. Also falls ihr euch da mal eindecken wollt, meine Empfehlungen wären Beyond Chocolate für einen Rohkakao am Abend und unser, ich würde sagen, tatsächlich der Contest Great Matcha sind schon so meine zwei Favoriten. Also nutzt gerne den Code. So, jetzt starten wir doch mal rein. Ich habe mir hier so eine kleine Liste gemacht, weil ich nicht so ganz sicher wusste, weil so viel passiert ist und ich auch ehrlicherweise so viel von meiner Angststörung und von meiner Depression verdrängt habe, dass ich manche Sachen gar nicht mehr so zusammenbekomme, wenn ich nicht aktiv darüber nachdenke. Ich weiß nicht, wie das euch geht oder wenn ihr in der Vergangenheit mal mit einer Angststörung zu tun hattet, dann oder mit einer Depression oder Herzneurose, ich komme ja gleich zu allem, dann wisst ihr vermutlich, wie man das verdrängt. Natürlich hat jeder da eine andere Art und Weise, mit solchen Sachen umzugehen, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich viele Sachen so ein bisschen ausgeblendet habe, um wahrscheinlich ein bisschen besser damit klarzukommen. Aber um meine Reise so ein bisschen zu starten, ist, ich bin tatsächlich schon immer ein sehr, sehr ängstlicher Mensch gewesen. Ich war schon so, ich glaube, meine Mutter ist das nämlich auch, dass es daher so ein bisschen rührt. Natürlich übernimmt man ja auch immer viel von den Eltern, vorsichtige Gewohnheiten, Einstellungen. Obwohl man sagen muss, dass wir wahnsinnig viel früher auch gereist sind, weil, Fun Fact, meine Oma war Reiseleiterin. Ihr kennt bestimmt alle dieses Der-Tour. Das ist dieses rote Zeichen, das ist keine Werbung, aber da hat meine Oma gearbeitet und deswegen sind wir immer sehr, sehr viel rumgekommen und meine Mutter wollte auch immer mir die Welt zeigen und mittlerweile wohnt meine Oma ja auch in den USA und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen, es steht sich so ein bisschen im Gegensatz, weil man denken würde, man muss dann ein sehr abenteuerfreudiger Mensch sein und ich reise ja jetzt auch gerne alleine und es war ja damals auch so ein bisschen meine Heilung. Aber wir starten ganz früh, also wie gesagt, Schulzeit im Kindergarten, Grundschule war alles noch normal. Aber ich habe schon immer gemerkt, boah, ich habe schon vor gewissen Dingen Angst. Es können auch so belanglose Themen sein, so wenn man die Noten in der Schule bekommen hat. Aber ich glaube, da hat jeder vor Angst. Oder ja, einfach so, dass meine Mutter eine schlimme Krankheit hat. Das war früher auch immer so, wenn bei meinen Eltern gesundheitlich irgendwas nicht in Ordnung war, dann habe ich mir sehr, sehr viele Gedanken gemacht. Okay, gehört auch dazu, natürlich, man macht sich ja immer Gedanken um die Eltern, um die Familie, dass denen nicht zustößt, weil die ja ein wichtiger Teil sind. Und ja auch irgendwie die Bezugsperson, wenn man ein Einzelkind ist. Wir sind also ungefähr jetzt an dem Stand, wo ich in der, ich würde mal sagen, 5., 6. Klasse bin. So. Alright, ich war, glaube ich, so, was sagen wir, 12 vielleicht. Und da ist eine besondere Sache aufgefallen, dass ich sehr, sehr gerne in der Schule den Sitzplatz gewechselt habe oder nach vorne gegangen bin, dadurch mich natürlich auch dementsprechend unbeliebt gemacht habe, dass ich nach vorne gegangen bin und den Sitzplatz wechseln wollte, wenn jemand krank war. Also wenn jemand hinter mir, das war ganz gefährlich, neben mir, hinter mir, vor mir ging noch, weil dann hustet die Person ja nach vorne, meine ganzen Mindgames. Übrigens auch Triggerwarnung an der Stelle, wenn euch sowas triggert, dann bitte hört euch die Folge nicht an, hört sie mit jemandem gemeinsam an. Aber es ist einfach nur, weil es viele interessiert und ich weiß, dass es viele beschäftigt und deswegen möchte ich darüber einfach aufklären. Gut, dann ist mir eben aufgefallen, gut, ja, ich will mich immer umsetzen, weil ich eben Sorge habe, dass ich mich anstecke. Da muss man auch dazu sagen, ich habe dann oft mit meiner Mama zu Hause auch schon so Rituale besprochen, so dass ich mir vorstelle, um mich rum ist wie so eine Gesundheitsblase. Hört sich jetzt ganz schwurbelig an und ich kann mich gar nicht anstecken. Naja, hat überhaupt nichts gebracht. Im Endeffekt war es so, dass ich wirklich regelmäßig Sitzplatz gewechselt habe, dann auch manchmal irgendwie mich befreien habe lassen, wenn ich wusste, okay, ich sitze jetzt 2 Stunden neben jemanden, der erkältet ist. Ich habe nicht aus meiner Trinkflasche trinken lassen. Es ist übrigens gerade richtig awkward, weil die Person, die gegenüber von mir wohnt wahrscheinlich, die guckt gerade rein und sieht, dass ich hier so eine Voll-on-Beleuchtung habe und mit meinem Podcast-Mikro sitze. Naja, never mind, Geschichte go on. Und dann habe ich halt irgendwie immer gemerkt, dass mich das sehr bedrückt und dass ich da gewisse Muster entwickle. Also nicht aus der Trinkflasche trinken, Leute nicht von meinem Brot abbeißen lassen, probieren lassen ging eh nicht, Sitzplatz wechseln, nichts mit Leuten vereinbaren, die gerade krank sind oder immer so ein bisschen so durch die Blume fragen, so, naja, ist die Person jetzt gerade krank oder was ist da los oder geht's dir gut? Naja, und ich habe mir dann auch oft Gedanken gemacht, zum Beispiel eine Freundin von mir, das weiß ich noch, da waren wir im Zoo in der 6. Klasse und hatten da so 3 Tage Zoo-Exkursion und haben so Tiere zugeteilt bekommen. Ich glaube, es hieß damals, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie dieses Fach hieß. Irgendwas mit, naja, ich komme nicht mehr drauf. Auf jeden Fall waren wir da im Zoo und die hatte dann zum Beispiel die eine Freundin eben Streptokokken. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wer in der 6. Klasse zu Hause saß, Symptome von Streptokokken gegoogelt hat, wird mir jetzt sehr zum Vorteil, wenn ich aufs Examen lerne, aber mir dann eingebildet habe, oh nein, hoffentlich habe ich mich da nicht angesteckt oder eine andere Freundin die Grippe hat. Ich kann mich heute noch erinnern, welche Person das war und wann das war. Ich könnte auch die Namen nennen, aber dann hören sie am Ende noch den Podcast. Und dann tatsächlich die Grippe hatte, Influenza B, ich weiß es heute noch, und ich habe mich aber nicht angesteckt. Gut. Naja, und es ging dann immer so weiter und irgendwann ist es halt sehr stark ausgeartet, dass ich mir eben auch sehr schwere Erkrankungen eingebildet habe. Ich nenne jetzt einfach die eine, die ich mir sehr stark eingebildet habe. Das war in meinem Fall eine Leukämie. Ich dachte, ich habe Leukämie, also Blutkrebs, habe mir dann eingebildet, ich bin schwach. Ich habe geguckt, wie, also eigentlich total verrückt, komme ich die 2 Treppen in meinem Gymnasium hoch, ohne dass ich oben verschnauft, verschwitzt ankomme. Eigentlich hat es gar nicht so viel damit zu tun. Man hätte ja einfach eine allgemeine Schlappheit. Das hat einfach nur was mit Kondition zu tun. Aber okay, die kleine Alina dachte das. Und dann haben sich meine Eltern dazu entschieden, mich mit 13 zu einer Kinder- und Jugendpsychiaterin zu schicken. Und bei der war ich dann auch. Und unter anderem haben die dann sehr, sehr viele Testungen am Anfang mit mir gemacht. Also zum Beispiel ja auf verschiedene Co-Krankheiten, die quasi damit einhergehen können, getestet. Bei mir kam dann zum Beispiel auch noch eine Zwangsstörung raus. Und dann haben sie noch einen IQ-Test gemacht und meine Diagnose war dann quasi, also mein IQ liegt sehr überdurchschnittlich und mein Kopf konnte damals scheinbar mit dem Stoff in der Uni, das ist nur die Theorie der Psychiaterin gewesen, ich sage nicht, dass es quasi, dass die Theorie so stimmen muss, dass mein Kopf quasi immer Auswege gesucht hat, um sich neue Herausforderungen zu suchen, weil er in der Schule unterfordert war. So, dazu muss man auch wissen, und es soll keinerlei irgendwie jetzt überheblich oder was weiß ich klingen, ich habe das ja auch nicht gemacht. Beim Übertritt von der 4. in die 5. Klasse wurde mir angeboten, dass ich in eine hochbegabten Klasse gehe, aber meine Eltern haben gesagt, nein, nein, da geht sie nicht rein, die geht in eine ganz normale Klasse und es war auch in meinem Sinn. Und genau, deswegen hatten wir das damals da schon so ein bisschen, da war die Vermutung da, aber ja, auf jeden Fall wusste ich immer, mit meinem Kopf ist es schwierig, weil ich oft sehr, sehr viele Dinge interpretiere und sehr viele Sachen, ja, mit mir selbst, in mir, mit meinen Gedanken ausmache und immer weiter denke. Übrigens ist das gerade so intim, dass ich das alles mit euch teile. Also bitte judgt mich dafür nicht, aber ich teile es mit euch, weil ich weiß, dass ich vielen helfen kann. Jetzt kommt Werbung. Hast du dich schon mal gefragt, was du an einem richtig stressigen Tag für dich und dein Nervensystem tun kannst? Ich habe genau das in den letzten Jahren durch meine Therapie und durch die eigene Regulation meines Nervensystems für mich gelernt. Und das sind für mich vor allem auch Adaptogene. Und deswegen versuche ich jeden Tag entweder einen Beyond Matcha mit Adaptogenen wie Ashwagandha und Reishi einzubauen oder abends eine Hot Chocolate oder eine Cold Chocolate von Longevity, die Beyond Chocolate einzubauen, auch mit Ashwagandha und vielen tollen adaptogenen Pilzen. Und wenn du es mal testen willst, dann kannst du gerne den Code ALINA, alles groß und zusammen nutzen, um 15% bei longevity.club zu nutzen. Ich packe dir den Link nochmal in die Shownotes und jetzt Happy Shopping! Ende der Werbung. Genau, auf jeden Fall war ich dann bei ihr in Therapie und es hat aber auch nicht so lange gedauert. Ich glaube, das waren circa 5 Monate und dann ist das auch besser geworden. Wir hatten dann einen Bluttest gemacht und alles und es war eigentlich alles ganz okay. So, naja, auf jeden Fall, ich kann auch nicht mehr sagen, warum das bei mir so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, aber so viel kann ich mich auf jeden Fall noch erinnern. Dann war das so 1-2 Jahre gut und dann ist tatsächlich in meinem engeren Umfeld jemand an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt. Die erste von 3 Personen in meinem Leben. Also ich kenne 3 Leute, die in den letzten Jahren Hodgkin hatten. Das ist quasi Lymphdrüsenkrebs. Und dann habe ich wieder angefangen, so eine Angst zu entwickeln. Und in Bezug auf das ist dann meine nächste Sache entstanden. Da muss ich dann so 15 vielleicht gewesen sein. Und zwar habe ich Herzstolpern entwickelt. Und das Spannende war, mein Papa hatte das auch. Und ja, dann bin ich mein eigener Spezialist für Herzrhythmusstörungen geworden. Und das Schlimme ist aber, wenn man sich über Herzrhythmusstörungen Gedanken macht, dann hat man sie meistens noch mehr, weil man Angst davor hat. Und die Angst triggert wieder den Sympathikus, also das sympathische aktivierte Nervensystem. Das heißt, diese Impulse sind quasi auch dann für den Takt des Herzens und halt, ja, schnelleren Puls etc. verantwortlich und dadurch bekommt man wieder vermehrt Herzrhythmusstörungen. Gut, dann kam der besagte Tag, an dem ich tatsächlich, wir sind aus den USA zurückgekommen und meine Mama lag im Bett mit Lebensmittelvergiftung in der Nacht. Hat sie sich wahrscheinlich, also im Flieger höre ich ja eh immer die Horrorstories, wahrscheinlich von diesem geschnittenen Salat oder was weiß ich. Und ich bin mitten in der Nacht aufgemacht, habe mir total Gedanken gemacht und plötzlich hat mein Herz richtig zum, ich nenne das immer so, Brodeln angefangen. Alle, die ja schon mal eine Herzrhythmusstörung hatten, die wissen wahrscheinlich, von welchem Gefühl ich spreche. Und plötzlich hat sich mein Herz aber nicht mehr gefangen und es hat ein sehr, sehr starkes Pumpen angefangen. Aber es hat sich nicht mehr angefühlt wie mein Herz, sondern einfach wie so ein Hammer in meiner Brust. Und auf jeden Fall ist das nicht mehr weggegangen. Und dann bin ich runter zu meinem Papa. Meine Mama, der ging es ja nicht gut. Und er hat sich unten irgendwie noch so um Tee und was weiß ich gekümmert mitten in der Nacht. Wir alle Jetlag, kam aus den USA zurück von meiner Oma. Und dieses Pumpern ist nicht weggegangen. Mein Papa hat mich total versucht zu beruhigen. Dann haben wir so ein Manöver gemacht, weil Salbermanöver. Ich habe kaltes Wasser getrunken, haben versucht, das irgendwie dadurch in den Griff zu bekommen, weil mein Papa ja diese Herzrhythmusstörungen schon von sich kannte. Ist nicht weggegangen. Und dann haben wir irgendwann nach einer Dreiviertelstunde den Notarzt gerufen oder eine halbe Stunde. Nagelt mich nicht fest, ich müsste meine Eltern anrufen. Und dann kam tatsächlich ein Freund von meinem Papa, der Notdienst hatte und Arzt ist, den wir halt kennen, Kinderarzt, hat mir dann quasi so ein Pulsoxy dran gehängt und mein Puls war bei 250 Schlägen und es hat nicht aufgehört. Und naja, der saß dann die ganze Zeit, hat sich während des noch um meine Mama gekümmert, die ja irgendwie diese Lebensmittelvergiftung hatte. Und ich saß da und es hat nicht aufgehört. Es kam immer wieder zwischendurch diese Herzrhythmusstörungen. Und ja, wie gesagt, wir haben dann immer nur geguckt, dass eben, oder der Arzt, was ich jetzt natürlich im Rückblick sagen kann, weil ich selber studiere, wir haben halt geguckt, dass meine Sauerstoffsättigung gut bleibt, weil das Gefährliche ist halt, man weiß immer noch nicht natürlich, was das genau war oder was das ausgelöst hat. Aber das Gefährliche bei diesen sehr schnellen, hohen Pulszahlen ist, dass der Körper oder dass das Herz nicht mehr hinterherkommt, mit Sauerstoff zu versorgen, weil es so schnell schlägt. Das heißt, das kann halt einfach auch dann quasi dazu führen, dass man umkippt oder kollabiert etc. So, na gut, okay, nächster Morgen wir zu meinem Kardiologen gefahren. Vorgeschichte war dann, dass ich bin mit einem Loch im Herz auf die Welt gekommen, also so sagt man das im Umgangssprachlichen. Ich hatte ein offenes Foramen ovale für die Mediziner und wir sind dann zu diesem Arzt gegangen, mit dem habe ich aber schlechte Erfahrungen gehabt in meinem Hinterkopf, weil der damals mit mir nicht so gut umgegangen ist. Jetzt nicht böse, sondern einfach so meine Eltern aus dem Zimmer geschickt hat und daran habe ich mich irgendwie noch erinnert, weil wir halt früher öfter bei der Kontrolle waren. Auf jeden Fall muss man dazu sagen, dass ich in dieser Zeit dann halt extreme Angst hatte, dass ich irgendeine schwere Krankheit habe, weshalb das jetzt auftritt. Und der Arzt hat dann tatsächlich, meine größte Angst war Blut abnehmen, wieder meine Eltern aus dem Zimmer geschickt und mir Blut abgenommen. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Horror die nächsten 3 Tage für mich waren. Ich war in meinem Kopf einfach nur so, ja, ich bin ganz sicher, ich werde sterben. Ich habe eine so schlimme Krankheit, dass mir jetzt keiner mehr helfen kann. Und er wird jetzt anrufen, er wird meinen Eltern sagen, ich bin sterbenskrank und dann ist für mich vorbei. So, schwarzmalen at its best. 3 Tage später war dann mein Geburtstag und wir saßen alle da mit Oma und Opa beim Kuchenessen und dann kam dieser Anruf von dem besagten Arzt und ich wusste schon, dass er kommt. So, ich habe immer alles sofort gerafft. Und dann saßen wir da und dann hatte der, ich habe es durch Telefon nur gehört, da hatte man ja noch diese Zuhause-Telefone, dass der Arzt meinte, ja, ob weil meine Mama ins Telefon gegangen ist, ob mein Papa auch da ist, ob die mal an einen ruhigen Ort gehen können. Und für mich war es klar. Für mich war so, ja, ich hatte recht, ich bin krank, jetzt muss ich ins Krankenhaus, für immer. Ja, turns out, es wurde gar nichts festgestellt. Und dazu habe ich letztens übrigens auch ein Video auf TikTok hochgeladen, weil ich das so schrecklich finde, wenn man beim Arzt anruft für irgendwelche Ergebnisse, zum Beispiel bei einer Verdachtsdiagnose, sei es zum Beispiel mein HPV oder was weiß ich, und dann die Arzt oder die MFAs dort am Telefon dann sagen, ja, die Ärztin wollte sie diesbezüglich noch anrufen. Nein, ich muss das jetzt wissen, ich bin mit meiner Angststörung so, ich komme damit nicht klar. Na gut, okay, ich darf nicht so viel reden, aber vielleicht interessiert es euch ja auch. Gut, auf jeden Fall, dann ging das ganze Thema halt weiter. Man hat irgendwie nie rausgefunden, was diese Herzrhythmusstörungen auslöst. Und ich war dann halt relativ regelmäßig auch beim Kardiologen, habe mich da vorgestellt, hatte Langzeit-EKGs, also immer solche Kabel dann über Nacht. Es war der absolute Oberhorror. Ich gucke mal, ob ich noch Bilder finde, dann blende ich euch super gerne eins ein. Dann hatte ich Belastungs-EKGs, um zu prüfen, ob mein Herz diese Herzrhythmusstörungen auch vorkommt, wenn ich Belastung mache oder nur in Ruhe. Es kam nichts raus. So, dann haben wir mal gedacht, ich habe eine andere Leitungsbahn. Dann habe ich mich da total eingelesen in das ganze Thema und war dann der festen Überzeugung, dass ich vermutlich einfach vielleicht andere Schrittmacherzentren noch haben, die sich immer einschalten, weil normalerweise ist der Taktgeber für unser Herz ja der Sinusknoten. Für die Mediziner, für die alle anderen, es ist einfach der Sinusknoten. Der gibt quasi den Takt vor. Und es gibt aber halt noch andere Stellen, die Takt vorgeben können. Und die kann man aber abladieren. Das bedeutet, dass man die quasi verödet. Und ja, dann hatten wir schon mal kurzfristig angedacht, dass man eben eine Herzkatheteruntersuchung macht bei mir. Das ist das, was man bei zum Beispiel auch alten Leuten macht, um rauszufinden, oder auch jüngere Leute natürlich, ob sie irgendwo einen Stent benötigen. Also zum Beispiel irgendwo Plaque haben in den Herzkranzgefäßen. Dann geht man durch entweder durch die Hand rein oder durch die Leiste und gucke dann eben, wo könnte man potenziell einen Stent setzen müssen. Und bei mir wäre das dann gewesen, man wäre dann halt reingegangen und hätte geguckt, wo könnte oder das kann man dann messen, wo sind diese Schrittmacherzellen und dann hätte man die quasi, man kann die dann sozusagen vereisen oder mit Hitze bearbeiten und dann würden die quasi so verödet werden. Genau, hatte ich aber auch mega Angst vor. Könnt ihr euch ja vorstellen, super, jemand mit Angststörung, der dann in so einen Herzkatheter soll, da hat er ja wieder Angst vor, weil die Angst es ausgelöst hat. Love it. Totaler Domino-Effekt. Alright. Dann haben wir das quasi so laufen lassen. Das Problem war nur, dadurch, dass wir es laufen haben lassen mit meinen Herzrhythmusstörungen, ist alles nur viel schlimmer geworden. Ich hatte dann regelmäßig eben dieses Herzstolpern gekoppelt mit dem Herzrasen und dadurch ist ja dann auch die Angst entstanden. Und tatsächlich war es dann so, dass sich meine Eltern getrennt haben und ab dem Zeitpunkt war alles lost, weil meine Eltern waren irgendwie nicht mehr so richtig selbst verfügbar, konnten dann nicht mehr so für mich da sein. Und ich glaube, dadurch habe ich nochmal Aufmerksamkeit gesucht, dadurch, dass es mir halt oft nicht so gut ging. Und ja, dann wurde das so schlimm, dass ich nicht mehr von zu Hause rausgegangen bin, dass ich mich nicht mehr mit Leuten verabredet habe, dass ich meistens meine Eltern, einen von beiden, bei mir zu Hause gebraucht habe, weil ich nicht alleine einschlafen konnte. Das ging definitiv nicht, weil ich immer so Angst vor diesen Herzrhythmusstörungen hatte. Ich hatte eine ganze Liste an Dingen, die ich nicht machen konnte, weil ich Angst hatte, dass ich davon Herzrhythmusstörungen bekomme. Ich kann euch das auch gerne mal erzählen, was das so war, aber so zwei Beispiele, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich länger kein Magnesium- oder Kaliumpräparat einnehme, dann kommen die Herzrhythmusstörungen vermehrt, weil ich die halt vom Kardiologen verschrieben bekommen habe, weil es eben stabilisierend wirken kann. Oder wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass zum Beispiel eine bestimmte Zahnpasta, nach dieser Zahnpasta habe ich Herzrhythmusstörungen, würde ich die nie wieder benutzen. So. Ja, meine Liste. 4 Seiten. Irgendwann gekürzt auf 2. Ich war dann also irgendwann so eingeschränkt. Ich konnte kaum mehr Cardio machen. Ich habe mich nicht mehr getraut. Ich war täglich im Gespräch mit meiner Kardiologin. Ich war wöchentlicher Patient mit Langzeit-EKG. Ich habe wegen jeder Scheiße beim Kardiologen angerufen. Die haben mich ja nur noch von Kardiologe zu Kardiologe geschickt, weil die wussten, die ist so anstrengend. Ja, das sage ich selber so. Auf jeden Fall, war das für mich extrem schlimm und das war dann auch die Zeit, in der ich wirklich so ein auch gemessen dann hohes Cortisol hatte. Bin ja dann auch, ich habe 100.000 Tests gehabt wegen den Herzrhythmusstörungen, weil ja alle wissen wollten, was hat sie denn? Kam nichts raus, aber mein Cortisolspiegel war exorbitant hoch. Und deswegen erzähle ich auch so viel zum Cortisolspiegel, weil ich damals auch nicht so gut aussah. Also ich war total, ich hatte Unreinheiten, ich habe mich nicht wohl in meinem Körper gefühlt, ich war total aufgedunsen, ich hatte Blähungen, Verstopfungen, ich habe viele Lebensmittel nicht so gut vertragen, ich habe mich einfach sehr unwohl gefühlt und ich habe tatsächlich auch über 15 Kilo mehr gewogen, als ich jetzt tue. Es war einfach eine ganz, ganz, ganz dunkle Zeit für mich, so, zu der ich nie wieder zurück möchte. Und dadurch, dass meine Eltern immer, sie waren zwar immer da, aber die waren irgendwie nicht mehr so, die haben sich natürlich um ihr eigenes Leben gekümmert, weil sie einfach nicht so happy waren. Und das ist absolut legitim. Aber ich habe dann für mich irgendwann eine Entscheidung getroffen und war dann so, ich gehe jetzt wieder in Therapie. Ich suche mir jetzt eine Therapeutin und ich versuche es in den Griff zu bekommen, weil ich kann so nicht leben. Ich kann so nicht weiterleben. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann eine Therapeutin gesucht. Irgendwie war der erste Griff gleich ein richtig guter. Ich weiß nicht, ob sie die Folgen hört oder ob sie weiß, wer ich bin, aber ich habe ihr auch vor einigen Jahren nochmal geschrieben, dass es mir sehr, sehr gut geht und dass ich ihr unfassbar dankbar bin. Also vielen Dank nochmal an die Frau M. Genau, und da haben wir dann angefangen, das war eine Verhaltenstherapie und in dieser Verhaltenstherapie habe ich quasi gelernt, wie ich Expositionen mache. Expositionen sind ganz typisch in der Therapie, Verhaltenstherapie, weil man sich seinen Ängsten stellt. Und wie wir angefangen haben, ich habe meine Liste mitgenommen zu diesen Terminen und wir haben jeden einzelnen Punkt abgearbeitet. Manche Punkte haben Wochen gedauert, andere Punkte habe ich relativ schnell umsetzen können. Das heißt, Beispiel wäre dann, ich muss mir genau diese Zahnpasta kaufen, vor der ich Angst habe, und muss mir mit der die Zähne putzen. Und es klingt so verdammt lächerlich. Ich weiß es. Aber wenn man in einer Angststörung ist, ist das gar nicht lächerlich für einen. Deswegen, wirklich, ich sende ganz viel Liebe an alle von euch da draußen, die Angst, Depression etc. haben. Ja, dann kam aber leider noch eine Sache dazu. Wir haben dann angefangen, weil ich eben auch so leicht depressive Muster hatte, dadurch, dass ich nicht rausgegangen bin, geht ja auch oft miteinander einher, dass ich Medikamente bekommen habe, Antidepressiva, SSRI. Und das Problem war aber, eine Alina liest sich natürlich die Packungsbeilage durch. Und in der Packungsbeilage steht, kann Herzrhythmusstörungen verursachen. Und eine Alina denkt sich, scheiße, das kann Herzrhythmusstörungen verursachen. Das heißt, wenn ich das einnehme, kann das Herzrhythmusstörungen verursachen. Und beim ersten Mal einnehmen, bildet man sich dann so viel ein, dass man dann direkt die Herzrhythmusstörungen mit diesem Medikament verknüpft. Das heißt, ich habe es nach 3 Wochen oder so wieder abgesetzt. War für mich dann nicht so hilfreich, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, was damit passiert wäre, weil man muss das ja auch erstmal aufdosieren und alles. Ich glaube, ich habe die Wirkung gar nicht wirklich gemerkt. Ich war nur so ein bisschen, ja, ich hatte halt die typischen auch Symptome, trockener Mund, also alles, was halt diesen Sympathikotonus betrifft, was halt die SSRI auslösen, Verdauung, nachts aufwachen, so ein bisschen so ein kribbeliges Gefühl, komische Träume. Und die Therapie hat dann, glaube ich, war fast zwei Jahre in Therapie. Wir haben natürlich viel geredet, viel durchgesprochen, viele Expositionen durchgesprochen, teilweise Expositionen zusammen gemacht, aber meistens habe ich die zu Hause alleine gemacht. Und der letzte Punkt auf meiner Liste war auch, auf Social Media zu posten, Leute. And that's why I'm here. Ich bin hier, weil es Teil meiner Liste war. Und ich habe das noch nie so ehrlich geteilt, aber vielleicht teile ich die Liste irgendwann mal mit euch. Schon ganz spannend. Ja, und jetzt bin ich hier und teile deswegen meine ganzen Erfahrungen mit euch und möchte euch auch an die Hand geben, wenn ihr Ängste habt, Depression habt, Zwänge habt, eine Art von Essstörung habt, wenn ihr irgendwelche anderen psychischen Beschwerden habt, redet mit jemand drüber und sucht euch Hilfe. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Weil es geht um euch und ihr lebt nur einmal. Das kann ich euch aus Erfahrung sagen, dass man so viel mehr vom Leben hat, wenn man sich helfen lässt. Weil ich habe nicht mehr gelebt. Und deswegen, ja, glaube ich, bin ich auch so, wie ich jetzt bin. Und mir geht sehr viel sehr nah. Aber ich bin dankbar, dass ich es durchgeschafft habe. Und es ist auch nicht so, dass es für immer weg ist. Es kommt immer noch manchmal hoch. Ich habe vor vielen Dingen Angst. Auch wenn ich manchmal noch Herzrhythmusstörungen habe, dann ist so, oh, hoffentlich kommt es jetzt nicht wieder. Auch, ja, einfach eine Sache, mit der man lernt, dann umzugehen. Ich habe viele Tools für mich gelernt, viel, was mir eben hilft. Meine Routinen sind für mich mein A und O. Die sind wirklich für mich mein Haltgeber, würde ich jetzt mal so sagen. Feste Routinen, Freundeskreis, mit Eltern, mit Angehörigen drüber reden. Ich bin auch immer noch in einem Coaching, aber das ist mehr so ganzheitliches Coaching. Das tut mir auch sehr gut, wenn man nicht immer den ganzen Ballast bei allen anderen lassen muss. Und gelernt, mein Nervensystem zu regulieren und mit meinem Nervensystem umgehen zu können. Ja, das war meine Story, Leute. Toll, oder? Ich hoffe, ich traue mich, das jetzt hochzuladen. Ja, auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Schickt die Folge gerne an Leute, die das auch interessieren könnte, die vielleicht auch mit einer Angststörung zu kämpfen haben, weil ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man da rauskommen kann und ein ganz tolles Leben führen kann. Und ja, ich drücke euch. Folgt gerne rein, lasst einen Kommentar da. Abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Und schaut mal gerne auf Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Was habe ich noch? Vorbei. Ich drücke euch. Ciao.